Wo ist Gott? Wo ist Gott? Ist es nicht eine Frage, die wir uns alle schon mal gestellt haben? Wo ist Gott? Auch angesichts von ganz viel Not und Leid auf der Welt, die uns umgeben. Wo ist Gott bei den vielen größeren und kleineren Katastrophen, die uns mal direkt oder mal indirekt Wo ist Gott oder wo war Gott? Beispielsweise bei Sandy, dem großen Wirbelsturm, der jetzt in Amerika so viel Tod und Zerstörung angerichtet hat. Wo ist Gott bei so vielen Kriegen und Auseinandersetzungen, Menschenrechtsverletzungen, von denen wir tagtäglich in den Nachrichten hören? Wo ist Gott bei den großen Fragen unseres Lebens? Aber wo ist er auch in unserem Alltag, in dem, was uns unmittelbar umgibt? Wo ist denn Gott bei der Mutter mit den drei kleinen Kindern, die plötzlich von einer schweren Krankheit erfährt? Oder bei der Familie, die plötzlich von ihrem Vater sitzen gelassen wird? Wo ist Gott, wenn der Nachbar oder der Arbeitskollege plötzlich unerwartet sterben? Wo ist Gott? Ich denke, wir alle kennen genug Beispiele, bei denen wir ins Fragen und ins Grübeln kommen. Und ich glaube, gerade als Christen, da sind wir oft so hin und her gerissen. Wir wissen auf der einen Seite, ja, Gott ist da. Wir feiern jetzt hier in seinem Namen Gottesdienst. Wir haben die Zusage, dass er mitten unter uns ist, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Wir loben ihn mit unseren Liedern, so wie wir es gerade eben getan haben und nachher auch wieder tun werden. Und doch bleiben immer wieder Fragen auch offen. Gott scheint da zu sein und auch wieder nicht. Wir erleben ihn und dann auch wieder nicht. Ich verrate euch gleich, dass wir diese sogenannte Theodizee-Frage heute nicht lösen werden. Da haben sich schon ganze Generationen von Wissenschaftlern, von Theologen, von Philosophen mit der Frage beschäftigt, ja, wo ist denn Gott angesichts dieses ganzen Leids in der Welt? Wo ist Gott? Wie gesagt, ich kann diese Frage so nicht beantworten, aber ich möchte euch einladen, dass wir heute mal zusammen in ein ganz besonderes Buch in der Bibel schauen. Es gibt nämlich ein Buch in der Bibel, in dem Gott gar nicht vorkommt. Nicht vorkommt, ist nicht ganz richtig formuliert. Es gibt ein biblisches Buch, in dem Gott nicht namentlich erwähnt wird. Ein biblisches Buch, in dem Gott nicht erwähnt wird. Weiß jemand, welches Buch ist in der Bibel das Ganze? Das eigentliche Buch, in dem Gott nicht vorkommt. Ja, sehr gut. Das Buch Esther im Alten Testament. Da wird Gottes Name nicht ein einziges Mal erwähnt. Gott ist nicht da, aber er ist doch da. Wo würde ich das Buch Esther suchen? Wenn man das so spontan aufschlagen müssen in der Bibel. Altes Testament ist schon mal sehr gut, ja. Wo hat sich das Esther im Alten Testament versteckt? Also ich verrate es euch, es ist so ziemlich drinnen. Ich habe das Alte Testament meines Inhaltsverzeichnisses rausgescannt. Und das Alte Testament teilt sich so ein bisschen auf in die Geschichtsbücher, in die Lehrbücher und die Psalmen und dann kommen die ganzen Propheten. Und am Ende dieser Geschichtsbücher, die meistens recht lang und ausführlich sind, für diese fünf Bücher Mose und Chronike und Könige und Samuel, wie die alle heißen. Und vor diesen Psalmen, vor Hiob, vor den Psalmen, vor den Sprüchen, da haben sich drei kleine Bücher versteckt. Und zwar das Buch Esra, das Buch Nehemia und das Buch Esther. Und danach kommt eben Hiob und dann die Psalmen. Also ein relativ kleines, ein unscheinbares, ein relativ unbekanntes Buch, aber mit einer unheimlich spannenden Geschichte. Wer hat denn das Buch schon mal gelesen von euch? Ja, doch, einige. Das ist eine Geschichte mit allem, was so zu einem guten Film dazu gehört. Action, Spannung, Dramatik, Liebe. Ich will euch die Geschichte kurz erzählen. Dazu springen wir zurück, so um die Zeit um 480 vor Christus. Und zwar nach Persien. Dort regierte seit kurzem der große und mächtige König Ahasverus oder auch Xerxes der Erste genannt. Es gibt einen relativ pompösen Film über Esther und da habe ich ein paar Bilder mitgebracht, dass man sich ein bisschen besser vorstellen kann. Also Persien rund 480 vor Christus zur Zeit des Königs Ahasverus oder auch Xerxes. Da heißt es im Buch Esther: Zu den Zeiten des Ahasverus, der König war, vom Indus bis zum Nil, über 127 Länder, als er auf seinem königlichen Thron saß in der Festung Susa, im dritten Jahr seiner Herrschaft, machte er ein Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, die Heerführer von Persien und Medien, die edlen Obersten seiner Länder, damit er sehen ließe den herrlichen Reichtum seines Königtums und die königliche Pracht seiner Majestät. Viele Tage lang. 180 Tage. Also dieser König macht eine Riesenfeier, kurz nach seinem Amtsantritt, lädt alle Großen und Mächtigen ein und feiert sage und schreibe 180 Tage lang eine Riesenfeier. Damit nicht genug, nach diesen 180 Tagen feiert er weiter. Da heißt es dann, als die Tage um waren, machte der König ein Festmahl für alles Volk, das in der Festung Susa war, vom Größten bis zum Kleinsten. 7 Tage lang im Hof des Gartens beim königlichen Palast. Also nachdem er mit seinen Großen ein halbes Jahr lang gefeiert hat, dann lädt er auch noch die Leute in der Stadt im Hof ein und feiert noch eine Woche lang. Da heißt es dann, da hingen weiße, rote, blaue Tücher mit leinernen, scharlachroten Schnüren eingefasst, in silbernen Ringen an Marmorsäulen, da waren Polster, golden und silbern, auf grünem, weißem, gelben und schwarzem Marmor, und die Getränke trug man auf in goldenen Gefäßen, von denen keins in das andere war. Königlichen Wein in Menge nach königlicher Weise. Und man schrieb niemandem vor, was er trinken sollte. Denn der König hatte allen Vorstehern in seinem Palast befohlen, dass jeder trinken solle, was ihm wohlgefiel. Und die Königin Vashti machte auch ein Festmahl für die Frauen im königlichen Palast des Königs Ahasverus. Also alle feiern, trinken, sind gute Dinge. Ein riesengroßes Fest mit allem möglichen Luxus, allem an Essen und Trinken, was man sich so vorstellen kann. Und Männer und Frauen feiern getrennt. Und am letzten Tag dieser großen Fete, da passiert etwas. Da will der König nicht nur mit seiner Macht, mit seinem Geld angeben, da will er nämlich auch noch seine schöne Frau präsentieren. Die heißt Vashti. Königin Vashti soll jetzt vorgezeigt werden. Da heißt es dann, am 7. Tag, als der König guter Dinge war vom Wein, befahl er den 7 Kämmerern, die vor dem König Ahasverus liegen, dass sie die Königin Vashti mit ihrer königlichen Krone holen sollten vor den König, um dem Volk und den Fürsten ihre Schönheit zu zeigen. Denn sie war sehr schön. Also Männer und Frauen feiern bisher getrennt. Und nun soll die Königin vor den ganzen betrunkenen Männern auftreten und die Macht des Königs noch mehr präsentiert. Und sie soll mit ihrer Krone bekleidet sein. Nur mit ihrer Krone, habe ich irgendwo gelesen. Also egal, ob sie jetzt halbnackt oder ganz nackt da vor diesen betrunkenen Männern auftreten sollte, darauf hat sie verständlicherweise wirklich große Lust. Und sie weigert sich. Dann heißt es dann in Vers 12, aber die Königin Waschti wollte nicht kommen, die der König durch seine Kämmerer gewogen hat. Ein echter Skandal. Der mächtige König blamiert sich vor seinen Gästen. Die Bildzeitung damals hat ihre wahre Freude gemacht. Die Königin blamiert den großen, mächtigen König. Also das kann der König natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und wie es damals so üblich war, die Königin muss weg. Vermutlich heißt es weg, es steht nicht ganz genau drinnen, aber wir gehen mal davon aus, dass es ganz weg bedeutet. Also die Königin wurde dann relativ schnell entfernt. Und irgendwann merkt der König, also ganz ohne Frau, so ganz ohne Königin ist es auch nicht so prickelnd. Und er merkt, eine neue Königin muss her. Ich brauche eine neue Frau. Und jetzt beginnt ein royales Casting. Er hat ja seine guten Berater und die schlagen ihm Folgendes vor. Da sprachen die Männer des Königs, die ihm dienten. Man suche dem König schöne Jungfrauen. Und der König bestellte Männer in allen Landen seines Königsreichs, dass sie alle schönen Jungfrauen zusammenbringen und auf das Schloss zu Susa ins Frauenhaus unter die Hand Hegeis des Königs Kämmerers, des Hüters der Frauen, und dass man ihre Schönheit pflege. Und das Mädchen, das dem König gefällt, werde Königin an Waschtis Stadt. Das gefiel dem König und so tat er. Also es werden jetzt also junge, hübsche Frauen, Jungfrauen aus allen Teilen des Landes zusammengepackt, die dann im Frauenhaus gepflegt wurden, sehr ausführlich gepflegt wurden, um dann probeweise eine Nacht mit dem König zu verbringen. Da heißt es dann, wenn aber die bestimmte Zeit für eine Jungfrau kam, dass sie zum König Ahasveras kommen sollte, nachdem sie 12 Monate nach der Vorschrift für die Frauen gepflegt worden war, denn ihre Pflege brauchte so viel Zeit, nämlich 6 Monate mit Balsam und Myrrhe und 6 Monate mit kostbarer Spezerei und was sonst zur Weihpflege gehört. Also ich habe mich heute früh nicht so ausführlich gepflegt, das ist schon recht intensiv. 12 Monate Pflegekur für die Damen. Und dann ging die Jungfrau zum König. Und wenn sie am Abend hineingegangen war, ging sie am Morgen von ihm in das andere Frauenhaus. Und sie durfte nicht wieder zum König kommen, es sei denn, sie gefiel dem König und er ließ sie mit Namen rufen. Und da tritt jetzt unsere Hauptdarstellerin Esther in Erscheinung. Die Esther, die war ein junges, hübsches, jüdisches Mädchen. Und sie hatte als Kind schon Vater und Mutter verloren, war also ein Waisenkind. Und ihr Onkel, ein Mann namens Mordecai, der hat sie angenommen, ihre eigene Tochter, und hat sie großgezogen. Und hat sich wirklich rührend um sie gekümmert. Als nun das Gebot und Gesetz des Königs bekannt wurde, heißt es dann weiter, und viele Jungfrauen zusammengebracht wurden auf das Schloss zu Susa, wurde auch Esther in des Königs Palast geholt. Aber Esther sagte nichts von ihrem Volk und von ihrer Herkunft, denn Mordecai hatte ihr geboten, sie solle es nicht sagen. Unsere Ausgangsfrage, um mal kurz eine spannende Geschichte zu unterbrechen, war, wo ist Gott? Und ich denke da schon an dieser Stelle, wie Esther mehr als Grund genug gehabt hätte zu fragen, ja Gott, wo bist du denn eigentlich? Wo ist Gott? Wo bist du, Gott? Dass ich schon so jung ohne Vater und Mutter auf dieser Welt sein muss. Wo bist du, Gott? Dass ich jetzt rausgerissen werde aus meiner Pflegefamilie. Dass ich gebracht werde in ein Frauenhaus, um die Nacht mit einem mächtigen, einem unbekannten, unberechenbaren Mann zu verbringen und dann den Rest meines Lebens in einen Harem geschickt zu werden. Wo bist du, Gott? Da sieht man eine Dame der Casting-Show. Es kommt dann so, dass der König Gefallen findet an der Esther und sie neue Königin wird. Die neue Miss Persien sozusagen. Esther wird neue Königin. Ihr Onkel, der hat so eine gewisse einflussreiche Position am Hof und der versucht trotzdem mit ihr über Mittelsmänner in Kontakt zu bleiben. Direkt geht es natürlich nicht, aber über Boten versucht er, sich weiterhin nach Esther zu erkundigen. Ja, Esther wird eine Königin und am Hof selber ist natürlich einiges los. Da kämpfen eine ganze Menge Männer auch um Macht und Einfluss. Und ein Mann kommt da besonders skrupellos vor und er hat es dann innerhalb kürzester Zeit geschafft, die Nummer 2 im Staat zu werden. Es war ein Mann namens Haman. Dieser Haman wird Vizepräsident. Und dieser Haman ist ein sehr, sehr eitler, skrupelloser Mensch. Und wenn er jeden Tag so zur Arbeit geht, dann muss er an dem Tor vorbei. Am Tor sitzen verschiedene Männer, unter anderem der Onkel von der Esther, der Mordecai. Und alle Männer, wenn sie ihn sehen, neigen sich, fallen vor ihm auf Knie, geben diesem Haman die Ehre. Alle bis auf einen. Dieser Mordecai, der weigert sich. Der geht nicht vor dem Haman auf die Knie, der verbeugt sich nicht, der ehrt ihn nicht. Und weil dieser Haman so eitel ist, geht ihm das gewaltig gegen die Schuhe. Er wird dann richtig sauer, sauer auf den Mordecai. Und als er erfährt, dass es ein Jude ist, wird er so richtig sauer auf die ganzen Juden. Und er spielt einen heimtückischen Plan und sagt, nicht nur dieser Mordecai muss weg, sondern die ganzen Juden müssen weg. Und nachdem er so mächtig ist und voller Einfluss, geht er zum König und schlägt ihm vor, dieses Volk der Juden doch komplett ausrotten zu dürfen. Er hat dazu ein Los geworfen, hat einen bestimmten Tag bestimmt. Und an diesem bestimmten Tag soll das Volk der Juden komplett eliminiert werden. Ja, und der König, der interessiert sich dann weiter groß dafür, der lässt sich dann darauf ein. Und so heißt es dann, und ein Schreiben wurde gesandt durch alle Läufer in alle Länder des Königs, man solle vertilgen, töten und umbringen alle Juden, jung und alt, Kinder und Frauen, auf einen Tag, nämlich am 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und ihr habt ein Blut Lünder. Aufruf zum Völkermord. Wo ist Gott? Der Mordecai und mit ihm alle Juden sind natürlich völlig entsetzt, völlig geschockt, was da passieren soll. Und so drängt er seine Pflegetochter, die Esther, sich doch als Königin für ihr Volk stark zu machen, was dagegen zu unternehmen. Das Ganze hat aber nur zwei Haken. Der erste Haken ist, dass bei den Medern und Persern ein einmal verabschiedetes Gesetz, ein einmal verkündetes Gesetz nicht mehr geändert werden dürfte. Und wenn das Gesetz erlassen ist, ist das Gesetz erlassen. Und das zweite Problem war, selbst die Esther als Königin, die durfte nicht einfach zu ihrem Gatten gehen. sondern sie musste warten, bis der König sie ruft. Und der König hat sie länger nicht mehr gerufen. Da heißt es im 5. Kapitel: Es wissen alle Großen des Königs und das Volk der Länder des Königs, dass jeder, der ungerufen zum König hineingeht in den inneren Hof, Mann oder Frau, nach dem Gesetz sterben muss. Es sei denn, der König strecke das goldene Zepter gegen ihn aus, damit er am Leben bleibe. Ich aber, sagt Esther, bin nun seit 30 Tagen nicht berufen worden, zum König hineinzugehen. Der Onkel, der Mordecai, der lässt sich aber davon nicht abschütteln, nicht entmutigen. Er lässt ihr ausrichten: Denk nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist. Du allein von allen Juden. Denk nicht dran, dass du als Einziges überleben wirst. Es wird dich genauso treffen. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, es wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erschienen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet nicht kommen. Und wer weiß, sagt Mordecai, ob du nicht gerade in dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und wer weiß, ob du, Esther, nicht gerade in dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Wo ist Gott? Jetzt lief doch für Esther alles halbwegs ruhig und rund. Und dann sowas. Sie kämpft, sie ringt mit sich selber und trifft dann irgendwann eine folgenschwere Entscheidung. Esther ließ Mordecai antworten: So geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind, und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Sie macht sich also schön, wirft sich in Schale und tritt aus ihren Gemächern heraus, dem sicheren Tod entgegen. Komme ich um, so komme ich um. Wenn der König mir nicht das Zepter entgegenstreckt, bin ich unwiderruflich verloren. Und am 3. Tag zog sich Esther königlich an, trat in den inneren Hof am Palast des Königs, gegenüber dem Palast des Königs. Und der König saß auf seinem königlichen Thron im königlichen Saal gegenüber dem Tor des Palastes. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Esther macht sich auf unerlaubte Weise auf den Weg zum König. Komme ich um, so komme ich um. Wo ist Gott? Was passiert bei den Filmen im Fernsehen an der spannendsten Stelle? Ich bin jetzt ganz gemein und höre an der Stelle auf, weiter zu erzählen. Wer wirklich wissen will, wie es weitergeht, den lade ich ein, sich daheim seine Bibel zu schnappen und die Geschichte fertig zu lesen. Es lohnt sich wirklich. Die Geschichte ist nämlich noch nicht zu Ende und sie nimmt noch eine ganz interessante Wendung. Lest zu Hause einfach nach und guckt Esther. Ich verrate nur so viel: Obwohl Gott kein einziges Mal erwähnt wird, namentlich in dem ganzen Buch, obwohl er äußerlich nicht mächtig, nicht sichtbar eingreift, ist er doch die ganze Zeit da und die ganze Zeit präsent. Er lenkt und leitet. Und er führt es dann auch, so viel verrate ich jetzt schon, zu einem guten Ende. Für Esther und auch für das ganze Volk der Juden. Lest es nach und mit Esther. Es lohnt sich wirklich. Wo ist Gott, war meine Ausgangsfrage. Ich denke, dass das Buch Esther ein wunderbarer Spiegel, ein schönes Bild dafür ist, wie Gott auch handelt, wie Gott oft handelt. Manches ist uns unbegreiflich. Ein junges Mädchen verliert Vater und Mutter, wird dann in einer Art Castingshow dem König zum Ausprobieren vorgeführt. Ein stolzer, eitler, mächtiger Politiker darf aus persönlicher Eitelkeit einen ganzen Völkermord anordnen. Wo ist Gott? Auf den ersten Blick kann man schon richtig wütend auf Gott werden. Ja, Gott, wo bist du denn nun in dem ganzen Leid, in dieser Ungerechtigkeit, in dieser Willkür? Warum greifst du nicht einfach ein? Und Gott scheint zu schweigen. Äußerlich sichtbar nichts zu tun. Aber doch sind seine Spuren zu erkennen. Eher leise und eher im Verborgenen. Die Esther findet in dem Mordecai einen ganz liebevollen Pflegevater, dessen wie eine eigene Tochter annimmt. Die Esther kommt ganz nah ins Zentrum der Macht eines mächtigen, eines heidnischen Königs. Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit hin zur königlichen Würde gekommen bist, fragt Mordecai die Esther. Gott lenkt im Verborgenen. Gott spannt leise feine Fäden, heißt es in einem Lied. Und der Paulus, der drückt so aus: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Gott lenkt im Verborgenen, aber er lenkt. Er hält die Fäden in der Hand. Es fällt uns nur leider oft schwer, das Ganze zu erkennen. Ihr habt vorhin am Eingang so ein Kärtchen gekriegt. Ich hoffe, das hat jeder bekommen. Eine leere Karte mit einem Text auf der Rückseite. Eine scheinbar leere Karte. Die Vorderseite ist nämlich nicht leer. Wenn man da mal genau drauf schaut, dann werdet ihr feststellen, dass die Vorderseite alles andere als leer ist. Da steht nämlich ein Satz drauf. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Da steht drauf: Ich bin immer da, Gott. Und auf der Rückseite, da ist ein schöner Text von Jürgen Wert, der heißt: Manchmal musst du hinschauen, sonst siehst du nichts. Manchmal musst du lauschen, sonst hörst du nichts. Die grellen Bilder, die schrillen Töne liegen mir nicht. Ich komme leise. Liebe kommt immer leise. Schließ alle Sinne auf. Schließ dein Herz auf. Dann bin ich da und bleibe. Ich bin immer da, sagt Gott. Ein wunderbares Bild von Gott, wie ich finde. Und ich denke auch ein Stück weit eine Antwort auf unsere Frage, auf unsere vielen Fragen. Wir wollen oft schnelle Antworten, laute Antworten, deutlich sichtbare und spürbare Antworten. Aber Gott handelt anders. Gott handelt oft im Verborgenen. Wir müssen genau hinschauen. Genau hinhören. Sonst erkennen wir nichts. Wie auf dem Kärtchen. Auf den ersten Blick ist es leer. Auf den ersten Blick ist nichts zu erkennen. Aber es ist doch etwas da. Ich hoffe, jeder von euch hat so ein Kärtchen bekommen. Wenn nicht, es liegen da noch ein paar im Taufstein. Ihr könnt gerne noch welche mitnehmen, vielleicht auch zum Verschenken, wenn ihr möchtet. Vielleicht legst du es ja auch in deinen Geldbeutel, so als Erinnerung. Äußerlich sieht man nicht immer viel von Gott. Aber beim genauen Hinschauen, beim genauen Hören, sagt Gott, ich bin immer da. Ich lasse dich nicht allein. Auf den ersten Blick ist Gott oft verborgen. Aber er ist immer da. Da dürfen wir drauf vertrauen. Auch wenn wir nicht alles verstehen. Und wenn wir dann wieder mal vor Unbegreiflichen stehen, vor Dingen, die zu groß sind, die zu schwer sind, die wir einfach nicht nachvollziehen können, dann lasst uns dann denken, Gott ist trotzdem da. Er hat die Fäden in der Hand. Er ist immer da und er lässt uns nicht allein. Matthäus Evangelium verspricht uns Jesus, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt. Ich bin bei euch, ich bin bei dir alle Tage. Ich bin da. Da dürfen wir darauf vertrauen. Amen.